Kreis A, der Handball-Podcast. Kreis A. Die aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs mit Sascha Staat.
Wir haben einen neuen DHB-Präsidenten. Der THW Kiel wird in Göppingen abgeschossen, während Flensburg schon 5 Minuspunkte auf dem Konto hat. Uwe Gensheimer verlässt die Rhein-Neckar-Löwen und eine Weltliga ist angeblich in der Mache. Willkommen zu einer prallgefüllten Episode 82 von Kreisab. Auch heute wieder mit illustren Gästen, nämlich Christian Stein von Handballworld. Hallo nach Köln.
Schönen guten Morgen zusammen.
Und Erik Eggers von Handball Inside. Moin Erik.
Hallo, ich grüße.
Ja, Erik, du bist in Hannover vor Ort gewesen, wo ja der DHB getagt hat. Andreas Michelmann macht's nun. Darauf lief es ja schon hinaus. Vielleicht kannst du zunächst mal die Veranstaltung für diejenigen zusammenfassen, die bisher nichts davon mitbekommen haben.
Ja, das ist gar nicht so einfach. Das war eine Veranstaltung eigentlich so, wie man sie erwarten konnte. Es gab irgendwie vorher Stimmen, irgendwie, dass vielleicht doch noch irgendwie ein Gegenkandidat aus dem Hut gezaubert wird, irgendwie von der Opposition, also denjenigen Landesverbänden, die schon vor einigen Monaten ja diesen Abwahlantrag gestellt hatten, der inzwischen zurückgezogen worden war. Das war aber nicht der Fall. Trotzdem hat natürlich sozusagen diese Spaltung der Landesverbände untereinander diese Veranstaltung charakterisiert. Und Hans Artschwager, der Präsident des Handballverbandes Württemberg, hat nochmal die Gelegenheit genutzt und hat die Dinge aus seiner Sicht dargestellt. Und ansonsten ist es aber eigentlich erwartungsgemäß gelaufen, dass Michelmann gewählt wurde als jetzt 9. DHB-Präsident. Mit einem Ergebnis allerdings, was ich ein bisschen höher für ihn erwartet hatte, einen Tick zumindest, weil er ja immerhin 46 Gegenstimmen hatte. Ansonsten sind die beiden vakanten Posten dann im Präsidium nachbesetzt worden. Der eine Breitensportvize, den Michelmann ja vorher gemacht hatte, ist entsprechend aufgefüllt worden mit Carsten Korte aus Westfalen. Und dann ist auch der neue Vizepräsident Recht ist jetzt Heinz Winden, nachdem das Präsidium keinen Kandidaten aufstellen konnte. Und Heinz Winden ist jemand, der auch schon 3-4 Mal dieses Amt inne hatte und der ist quasi in Abwesenheit dann zum Vizepräsidenten Recht gewählt worden. Das war im Wesentlichen die Veranstaltung. Ansonsten lag natürlich über diesem ganzen Bundestag immer noch sozusagen dieser Schatten dieser Auseinandersetzung aus dem Sommer. Und irgendwie herrschte so pure Erleichterung, dass jetzt zumindest die Personalentscheidungen geklärt sind.
Du hast eben von 46 Gegenstimmen gesprochen. Das sind satte 46 Gegenstimmen, nämlich von 119, 46. Das ist ordentlich, wie ich finde. Michelmann selbst.
Ja, hinzu kommen noch die 3 ungültigen Stimmen, ne, die ja jetzt auch, die bei der Wahl dann noch dazugerechnet werden können, die halt im offiziellen Ergebnis nicht auftauchen. Aber die gab es ja auch noch. Also 3 Delegierte haben ihre Stimme ungültig gemacht.
Ja, er selbst sprach jedenfalls von einer Momentaufnahme. Erik, wie bewertest du denn dieses Wahlergebnis dann?
Ja, ich bewerte das so, dass man halt sehen kann, wie gespalten die eigentliche Basis des DHB ist. Die eigentliche Basis sind ja die Landesverbände, die ja ungefähr 2/3 der Delegierten gestellt haben. Und eigentlich kann man sagen, dass eigentlich die Profiligen, also die Männerbundesliga HBL und die Frauenbundesliga HBF, Michelmann zum Präsidenten gekürt haben. Das war auch so einhelliger Tenor. Und das ist eine sehr delikate Ausgangslage natürlich für Michelmann. Also er muss es irgendwie schaffen, diese Landesverbände wieder zu befrieden. Sonst wird seine Amtszeit wirklich kompliziert werden. Weil es gibt ja auch zwischendurch immer diese Bundesratssitzungen. Und wenn er wirklich in Ruhe regieren will und sachlich weiterarbeiten will, dann muss er sozusagen jetzt seine Qualitäten als Moderator unter Beweis stellen und sich mit den Landesverbänden insgesamt einigen.
Ja, vielleicht ist er da als Oberbürgermeister von Aschersleben genau der richtige Mann an dieser Zeit, um den DHB da wieder in das richtige Fahrwasser zu führen. Ich denke, angesichts der ganzen Vorgeplänkel war schon klar, dass man ein sehr, sehr gespaltenes Votum bekommen wird. Bei einer Wahl ohne Gegenkandidaten muss man natürlich sagen, ist so ein Ergebnis von gerade mal 60% schon eine sehr eindeutige Ansage. Was es ihm allerdings erlaubt, eigentlich kann es nur nach oben für ihn gehen. Also viel zerstrittener kann der DHB eigentlich nicht mehr werden.
Es ist eigentlich ja nicht so dramatisch. Also er ist jetzt gewählt, die Vizepräsidenten auch. Also das Personal steht fest für die nächsten 2 Jahre, wenn jetzt nicht wieder ein Rücktritt erfolgt. Und man kann ja mal daran erinnern, dass Adenauer sich selbst sozusagen mit seiner eigenen Stimme gewählt hat 1949. Und das war jetzt für die Entwicklung der frühen Bundesrepublik jetzt nicht das Allerschlechteste. Ja, also man muss jetzt auch nicht schwarz sehen, meine ich. Es wird aber, wie gesagt, darauf ankommen, dass er jetzt als Moderator wirkt und die verfeindeten Lager quasi zusammenführt.
Welchen Eindruck hat Michelmann auf dich persönlich gemacht?
Ja, also er war schon offensichtlich sehr nervös und wirkt auch ein bisschen angeschlagen. Also das ist jetzt nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Aber andererseits hat er eben auch darauf hingewiesen, dass er in Aschersleben schon lange in so einem politischen Amt ist und jetzt genau weiß, was zu tun ist. Die größte Frage, die jetzt in der Presse dann auftauchte oder unter den Kollegen war, wie er quasi diese beiden Ämter miteinander verbinden kann. Und darauf hat er recht giftig reagiert, also weil er sagte, dass er die letzten 20 Jahre in Aschersleben halt irgendwie auch in der Lage war zu delegieren. Und er wolle nun mit seiner Freizeit das veranstalten, was er irgendwie wolle, und da möge man sich nicht einmischen, so ungefähr. Aber das wird natürlich schon auch eine entscheidende Frage sein, wie er jetzt den DAB auch nach außen hin repräsentiert auf den Kongressen, die ja anstehen in Sotschi und in Bukarest. Das sind ja sozusagen die ersten Fingerzeige, und es gibt ja jetzt auch schon drängende Fragen, zum Beispiel für die Handball-Weltmeisterschaft der Frauen, wo es jetzt darauf ankommt, auch jemand, einen TV-Sender zu finden, der diese Veranstaltung in Deutschland überhaupt überträgt.
Das wäre sehr schade, wenn wir das hierzulande gar nicht wirklich mitbekommen, wenn eine Weltmeisterschaft im eigenen Land stattfindet. Ist er, Christian, denn der richtige Mann aus deiner Sicht für den deutschen Handball? Denn er hat viele Aufgaben zu bewältigen. Erik hat es gerade schon angesprochen, Organisation der Frauenweltmeisterschaft 2017, dann Männerweltmeisterschaft gemeinsam mit Dänemark 2019, Vorbereitung einer Strukturreform, Umsetzung der Agenda 2020, Stopp des Mitgliederschwundes, und er muss diesen ja immer noch zerstrittenen Verband vereinen. Ist ein Mammutprogramm.
Ja, und er will noch den Beachhandball wieder ein bisschen mehr in den Fokus rücken. Also auch damit wird er natürlich sein Profil schärfen wollen. Ja, man darf gespannt sein. Letztendlich, bis jetzt war er immer sehr im Hintergrund tätig, was das angeht, zumindest in der vordersten Linie der Presse. Ich denke aber schon, dass er ein geschickter Strippenzieher ist, der dann den Verband erstmal in die richtigen Bahnen auch lenken kann.
Ich finde, dass, wenn ich dazu nochmal was sagen kann, ich finde, dass man Michelmann jetzt erstmal arbeiten lassen muss. Jeder hat ja seine Chance verdient, und ich möchte nur mal daran erinnern, was vor 2 Jahren gesagt wurde, als das Gespann Bauer und Hanning gewählt wurde. Damals haben viele gesagt, irgendwie Bauer sei so eine Art Schoßhündchen von Hanning. Ja, dass Hanning sozusagen im Prinzip derjenige sei, der jetzt die Geschicke des DHB bestimmen werde. Und das war eine komplette Fehleinschätzung von den meisten Kollegen von uns auch, muss man sagen. Und insofern müssen wir jetzt mal sehen, was mit Michelmann passiert und wie er agiert. Also das, ich glaube, es wäre falsch, jetzt schon sozusagen vorschnell Urteile zu fällen, sondern das muss man wirklich mal sehen, wie er sich jetzt präsentiert.
Ein passendes Schlusswort zu dieser Thematik. Dann lass uns doch mal wieder zum Sportlichen kommen, und wir schauen zunächst mal in die DKB-Handball-Bundesliga, wo es weiterhin ein überraschendes Ergebnis nach dem anderen gibt. Gerade auch an der Tabellenspitze. Vergangene Woche kam Flensburg nicht über ein Unentschieden gegen die Füchse Berlin hinaus. Zu Hause. Schon der 3. Punktverlust im 4. Heimspiel. Ah, und wenn man so weitermacht, dann wird das sehr, sehr schwer, deutscher Meister zu werden, Christian. Woran liegt es denn derzeit bei den Flensburgern?
Ja, sehr, sehr berechtigte, sehr gute Frage. Woran liegt's? Natürlich kann man einerseits sagen, bei Flensburg geht's langsam wieder mit den Verletzungen los. Bei Flensburg haben wir natürlich auch die Doppelbelastung ein bisschen. Auf der anderen Seite darf das eigentlich einer Mannschaft wie Flensburg in dem Sinne nicht passieren. Also klar haben sie ein schwieriges Programm gehabt, da wo sie auch die Federn gelassen haben. Melsungen ist ja auch eine recht starke Mannschaft gewesen, die Füchse Berlin auch. Ja, und letztendlich gibt's natürlich auch neue Spieler, die erstmal das System Franjes verinnerlichen müssen. Nichtsdestotrotz sind natürlich sehr, sehr viele erfahrene Stützen aus dem Vorjahr geblieben, so dass man sich eigentlich gedacht hat, dass diese Einarbeitung der neuen Kräfte letztendlich problemloser verläuft.
Auch beim THW Kiel funktioniert es nicht wirklich, Erik. Da gab es eine hohe Niederlage in Göppingen, ein Ergebnis bzw. auch ein Spielverlauf, wie man ihn beim THW Kiel lange nicht gesehen hat.
Ja, das stimmt. Man muss natürlich versuchen, die Sache erstmal nüchtern einzuordnen. Letztes Jahr hat der THW auch 4 Minuspunkte auf dem Konto gehabt zu diesem Zeitpunkt. Das waren Auswärtsniederlagen in Lemgo und in Waling, also bei Abstiegskandidaten. Jetzt haben sie verloren in Flensburg, das haben sie letztes Jahr auch, und in Göppingen. Aber der Unterschied ist, dass man halt sehen kann, wie sehr die Mannschaft verunsichert ist. Ja, das ist der größte Unterschied zur Mannschaft im letzten Jahr, finde ich. Dass der Rückraum einfach überhaupt noch nicht eingespielt ist und eigentlich sozusagen auch die Mittel in Göppingen gefehlt haben, die Abwehr auseinander zu spielen. Und was ich so seit Jahren nicht mehr gesehen habe, ist diese enorme Anzahl an technischen Fehlern. Also es gab ja diverse Szenen bei diesem Spiel in Göppingen, wo die Rückraumspieler oder auch andere, zum Beispiel bei Tempo-Gegenstößen, den Ball einfach in die Arme des Gegners geworfen haben und daraus dann Gegentore entstanden sind. Das ist sozusagen, das ist wirklich beim THW Kiel lange nicht passiert. Das letzte Spiel, an das ich mich erinnern kann, war diese Auswärtsniederlage in Magdeburg vor 3 Jahren, aber ist es gewesen, meine ich. Und da muss man halt wirklich jetzt genau hingucken, was da passiert. Aber ich glaube, dass der THW auch weiterhin große Schwierigkeiten haben wird. Und in dem Moment, wo jemand wie Canellas nicht funktioniert, das ist jetzt in den letzten Wochen der Fall gewesen, und vor allem dann Duvniak vielleicht mal angeschlagen ist, kann es schnell sehr düster aussehen.
Zumal das Spiel des THW Kiel gerade im Angriff sehr, sehr behäbig wirkt.
Ja gut, Emil Canellas hat im letzten Jahr auch nicht schneller gespielt, aber er hat funktioniert. Ja, also da hat er halt im entscheidenden Moment die Tore geworfen, an der Deckung vorbei, meistens in das Deckungseck. Das ist ja seine Spezialität, aber in diesem Jahr funktioniert es nicht. Und deswegen fällt das sozusagen umso mehr auf. Für meinen Begriff ist er jemand, der eigentlich nicht so richtig in das THW-System passt, weil er eben das Spiel verlangsamt. Aber wie gesagt, das hat er letztes Jahr auch. Und letztes Jahr war er trotzdem ein sehr wertvoller Spieler für den THW. Und gestern das Spiel, das Champions-League-Spiel gegen Istanbul, war ja deswegen interessant, weil er halt versucht hat, erstens das Spiel schneller zu machen und vor allem auch sozusagen Akzente zu setzen. Und ja, wollen wir mal sehen, wie das in den nächsten Wochen weitergeht. Man darf den THW aber jetzt irgendwie nicht abschreiben, dass in dem Moment, wo sie ein brillantes Spiel machen bei den Löwen jetzt übernächste Woche, ist alles wieder vorbei und dann kann wieder genügend Selbstbewusstsein da sein, dass sie auch wieder Meister werden.
Ein Spiel, das über den kompletten Verlauf der Saison einiger Mannschaften in der Bundesliga entscheiden könnte. Darauf freue ich mich jetzt schon. Und jetzt freue ich mich erstmal auf eine kurze Pause. Wir atmen eben durch und sind gleich wieder zurück hier bei Kreisab. Weiter geht's hier bei Kreisab, Episode 82, und wir haben noch ein paar Themen für euch vorbereitet. Wir schauen jetzt auf die Champions League, und ich muss sagen, da geht alles sehr, sehr eng zu. Auch Barcelona, wer jetzt das Heimspiel gegen Kristianstad gesehen hat, die hatten lange Probleme, haben am Ende das Spiel mit 2 Toren gewonnen und hatten dabei auch ein bisschen Glück. Dann die Flensburger Niederlage in Westbrem wäre zu vermeiden gewesen, gab es einen starken Alilovic, gerade in der zweiten Halbzeit, in der ersten Halbzeit ja Miklas zwischen den Pfosten bei den Ungarn. Tja, Erik, also dieses neue Modell in der Champions League scheint ja dann doch gar nicht so schlecht zu sein, wenn man die starken Mannschaften in den einen Gruppen hat und die schlechteren in den anderen. Wir haben immer enge Spiele.
Ja, also dass jetzt viele interessante Spiele zustande kommen werden in dieser neuen Gruppenkonstellation oder mit diesem neuen Modus, das haben ja viele erwartet. Sonst würde ja der THW auch nicht diese 6.500 Dauerkarten verkauft haben. Ja, die Fans waren ja erwartungsfroh und durfte man als jemand, der irgendwie viele Spiele guckt, ja auch sein. Das Problem, was ich sehe, ist einfach, dass es zu viele Spiele sind, dass dann irgendwann die Qualität sinken wird. Jetzt war die Qualität ja sehr hoch, also wenn ich daran erinnere, wie Flensburg Paris auseinandergespielt hat. Das war natürlich fantastisch zu sehen, aber ich habe so ein bisschen Angst vor den Spielen im Dezember, wo dann irgendwie diese Spieler schon wieder auf dem Zahnfleisch kriechen.
Also würdest du dir wünschen, dass diese ganze Geschichte einfach nur ein bisschen verkleinert wird, aber der Gedanke, so eine ausgeglichene Gruppe zu haben oder mehrere ausgeglichene, der ist richtig?
Ja, würde ich schon sagen, irgendwie, dass das ein richtiger Zwischenschritt ist, auch so zu denken. Aber wie gesagt, irgendwie, es sind deutlich zu viele Spiele. Wenn man nur mal durchrechnet, was so ein Nationalspieler wie Weinhold jetzt irgendwie leisten muss in diesem Jahr, da kommt ja im nächsten Jahr dann, oder in dieser Saison, da kommt ja im nächsten Jahr im April auch noch die Olympia-Quali dazu. Das ist ja wirklich gruselig für so jemand. Und dann stellt man sich vor, sie schaffen tatsächlich diese Olympia-Qualifikation und die sind alle so fertig, dass sie eigentlich gar nicht mehr spielen können. Das ist schon wirklich verheerend, finde ich.
Hat man, Christian, schon irgendeine Ahnung, wo denn jetzt diese Olympia-Quali ausgetragen wird? Es war ja mal was von Chile im Raum.
Naja, erstmal muss man ja gucken, welche Teams sich überhaupt für diese Olympia-Qualifikation irgendwie alles qualifizieren. Also da sind ja jetzt demnächst, ist in Katar nochmal die asiatische Olympia-Qualifikation. Und dann müssen wir ja erstmal gucken, wie sich dieses ganze Teilnehmerfeld zusammensetzt. Ich glaube, bei der Europameisterschaft 2016 in Polen werden auch nochmal ein paar Plätze vergeben. Und dann können wir mal letztendlich darüber reden, wo dann offiziell die Gastrechte irgendwie hingelegt werden. Früher war es zumindest mal so, dass die Mannschaften, die bei der WM die Plätze 2 bis 4 belegt haben und nicht direkt qualifiziert waren, dass die dann das Heimrecht hatten. Von daher.
Ja, das ist aber in diesem Jahr oder in dieser Saison nicht so. Es ist ganz genau festgelegt, auf welchem Kontinent welche Qualifikation stattfinden wird. Und die beiden Plätze 2 und 7, das wären im Moment Katar und Deutschland, müssten in Südamerika spielen. Ja, das ist sozusagen festgelegt in dem Moment, wo der Katar aber jetzt die Asienmeisterschaft gewinnt im November. Ist ja sozusagen der Katar direkt qualifiziert für Rio. Und dann verschiebt sich alles. Dann würde Deutschland auf Rang 6 vorrücken und würde in Asien spielen. In dem Moment, wo aber Polen zum Beispiel dann Europameister wird und sich ebenfalls direkt qualifizieren würde für Rio, würde Deutschland auf Rang 5 vorrücken und würde die Qualifikation in Europa spielen. Also das ist wirklich völlig offen noch. Und ich gehe aber davon aus, dass sie eben nicht in Südamerika spielen werden.
Ich würde mich einfach darauf festlegen, dass wir Europameister werden. Das ist doch die einfachste Geschichte.
Ja, du bist echt ein Träumer, würde ich sagen. Davon gehe ich mal nicht aus, weil man ja auch schon jemand wie Paul Drucks ersetzen muss. Das wird wirklich sehr kompliziert. Ne? Das würden sich natürlich alle wünschen, aber es ist eher unrealistisch.
Es ist übrigens interessant, dass, glaube ich, wenn Frankreich Europameister wird, dann ist Katar dann als Vize-Weltmeister das Ticket bekommt oder sowas. Ne? Das hatte ich auch schon
ja, mal das gelesen. Wie gesagt, es ist sehr kompliziert. Aber wie gesagt, wo diese Turniere stattfinden, das steht jetzt schon fest, also auf welchem Kontinent. Ja, das wird dann auch noch einzeln noch von der IHF dann bestimmt. Das hat dann auch mit, ja, natürlich irgendwie mit TV-Rechten auch immer zu tun, so ein Zirkus. Aber das ist eigentlich festgelegt.
Ah, was mich direkt zum nächsten Thema bringt, nämlich zur These der Woche. Die Weltliga bringt den Handball nicht weiter. Was sagst du denn dazu? Es gab ja jetzt Informationen, neue Informationen, beziehungsweise so neu sind die meiner Meinung nach nämlich gar nicht, sagen zumindest meine Quellen. Die Sportbild hat da einen Artikel geschrieben zu einer geplanten Weltliga.
Ja, ich habe diesen Artikel mit Interesse gelesen. Ich kenne diese Pläne schon relativ lange, schon einige Monate würde ich sagen. Ich habe bisher nichts drüber geschrieben und das hatte auch einen Grund. Es hat einfach damit zu tun, dass diese Pläne total unausgegoren sind. Und der Sportbildartikel war wirklich ziemlicher Unfug, kann man sagen. Also Finn Holpert hat mit diesen Plänen der Weltliga aber gar nichts zu tun. Ja, dass der da irgendwie auftaucht und dann so jemand wie Rainer Witte seinen Senf dazu gibt, irgendwie ist nur Beleg dafür, dass die Sportbild eigentlich gar nicht weiß, um was es da geht. Und insofern, wie gesagt, man kann da nicht viel drüber sagen, weil es eben unausgegoren ist, dass es solche Pläne gibt. Dass darüber nachgedacht wird, irgendwie schon länger. Also Alfred Gislason hat ja vor 2 Jahren darüber schon sinniert. Das ist ja bekannt und es wird immer Leute geben, die über solche Projekte nachdenken. Aber wie gesagt, irgendwie diese Pläne sind sehr frühreif, um es mal so zu formulieren.
Vor allem eine Weltliga, was soll das bringen? Also du sagst jetzt auch relativ konkret, dass da nicht wirklich viel dran ist. Das ist mehr heiße Luft, kann man das so stehen lassen?
Das würde ich so nicht sagen. Und was so eine Weltliga bringen würde und was nicht, das wissen wir ja alle nicht. Ja, das ist die Idee, die dahinter steckt, auch bei Alfred Gislason ist ja die, dass man eben nicht nur mehr auf Europa konzentriert ist. Ja, also Gislason sagt, in dem Moment, wo man nur in Europa stattfindet, ist man eigentlich für den Großteil der weltweit operierenden Sponsoren uninteressant. Ja, das ist ja sozusagen seine Kernthese. Und darauf fußen alle anderen Überlegungen für diese Weltliga.
Christian, kann eine Weltliga neben einer Champions League funktionieren oder müsste man sich dann mehr oder weniger entscheiden?
Naja, ob die Champions League daneben her existieren kann, ob vielleicht zum Beispiel, wie das bei anderen Wettbewerben auch so der Fall ist, dass man zum Beispiel sagt, dass Mannschaften, die jetzt in dem einen Wettbewerb nicht starten, starten dann dafür in dem anderen Wettbewerb. Das wäre ja alles irgendwie zu überlegen. Dazu müsste man gucken, wie die Dinge sich entwickeln. Ich kenne Weltliga nur damals aus den 90er Jahren vom American Football. Das hat nicht sonderlich erfolgreich funktioniert. Die NFL kam dann damals nach Europa und hat auch in Deutschland funktioniert, aber im Rest von Europa hat es keinen interessiert. Und Ähnliches würde ich, glaube ich, auch dem Handball prognostizieren, wenn er versuchen würde, eine Weltliga zu starten. Natürlich kriegt man den ein oder anderen Mäzen dazu, irgendwie im Iran, in Katar und vielleicht auch irgendwo in den USA ein Team mal aus dem Boden zu stampfen und dann da irgendwo aktiv zu werden. Als richtig nachhaltig sehe ich diesen Schritt allerdings nicht an.
Dann wollen wir uns wieder auf das Sportliche konzentrieren. Wobei, mit sportlich hat das ja nicht so viel zu tun, denn es ist eine Transfermeldung. Uwe Gensheimer hat bekannt gegeben, dass er die Rhein-Neckar-Löwen verlässt. Das hat sich ja in den letzten Wochen schon ein bisschen angedeutet, denn ansonsten hätte er sich ja früher klar und deutlich für die Rhein-Neckar-Löwen entscheiden können bzw. positionieren können. Das hat er nicht getan. Dementsprechend war das ja nur noch eine Frage der Zeit. Ja, Erik, jetzt hat er also gesagt, er geht. PSG ist das Ziel. Das ist zwar noch nicht offiziell, aber das wird sicherlich in den nächsten Tagen dann irgendwann bekannt gegeben werden. Wie bewertest du seinen Abgang?
Ich finde ihn absolut nachvollziehbar, muss ich sagen. Die Entscheidung war ja die, ob er nun in Mannheim bleibt oder nicht. Und er hat sich offenbar dafür entschieden, jetzt zu gehen. Ich nehme an, das hat jetzt nicht nur finanzielle Gründe, sondern er wird jetzt auch darüber nachgedacht haben, eine neue Sprache zu lernen, einen anderen Kulturkreis kennenzulernen. Paris ist auch eine tolle Stadt. Und insofern finde ich diesen Wechsel dann auch logisch. Innerhalb der Bundesliga hätte er überhaupt keinen Sinn gemacht, weil weder Flensburg noch Kiel haben ja Interesse gezeigt, ihn zu verpflichten. Ja, aus bekannten Gründen, weil Flensburg natürlich tolle Linksaußen hat und der THW mit Dahmke jemand irgendwie, der da jetzt nachstößt und mit Dominik Klein auch einen sehr erfahrenen Mann. Und insofern, das hätte keinen Sinn gemacht, aber Paris, bleiben ja nicht viele Optionen. Ja, er hat ja schon vor Jahren mal ein Angebot aus Barcelona, 2011 zum Beispiel, auch dahin zu gehen. Das war ja auch wirklich eine Option für ihn, das zu machen. Und jetzt gibt es eben dieses Modell in Paris. Und insofern finde ich das nachvollziehbar und das darf man eben nicht vorwerfen, sondern das sind ja sozusagen auch persönliche Motive, die da eine Rolle spielen.
Und wir dürfen nicht vergessen, natürlich bekommt er da noch 2-3 Euro mehr in der Saison.
Ja, das ist ganz sicher so, aber wenn er jetzt mal schon drüber nachgedacht hätte, dann später bei den Löwen was zu machen, irgendwie, dann hebt sich das ja schnell auf. Ja, und er sieht wahrscheinlich eher die Möglichkeit, dann mit Leuten wie Karabatic und Narciss und Omerier und mit wem auch immer da zusammen zu spielen und zu sehen, wie da der Handball gemanagt wird. Ja, das ist ja doch eine völlig andere Nummer auch, zum Beispiel irgendwie als der THW Kiel. Ja, wenn ich alleine sehe, mit welchen Rahmenverträgen die da um die Ecke biegen, wenn sie mal irgendwo ein Freundschaftsspiel machen, so solche Sachen. Also das er wird ja auch viel dazulernen, sozusagen abseits des Handballfeldes.
Es scheint sich nicht, Christian, auf die sportlichen Leistungen auszuwirken, auch international die Löwen derzeit bärenstark. 30-18 haben sie auswärts gewonnen bei Kif Kolding Kopenhagen. Also derzeit gibt's gar nichts zu meckern in Mannheim.
Nee, derzeit gibt's gar nichts zu meckern in Mannheim. Interessant fand ich natürlich auch die Aussage, dass man nach dem Abgang von Niklas Landin hinstellt und sagt, wir haben uns im Tor verstärkt. Das ist auch schon mal eine Ansage, die die Rhein-Neckar-Löwen diese Woche getroffen haben. Ja, zu Uwe Gensheimer kann man natürlich nur sagen, auch dass er da ein deutschsprachiges Trainerteam in Paris vorfinden wird, jetzt mit Stefan Olsson als Co-Trainer und Nukas Sedarusic, der als erster deutscher Trainer die Champions League gewonnen hat. Auch das spricht natürlich für PSG. Da wird die Integration noch mal leichter fallen. Karabatic, Narciss, auch die sprechen alle Deutsch. Von daher ist das, denke ich mal, für ihn der richtige und einfache Schritt. Und vielleicht macht ihn dieser Wechsel ins Ausland noch mal ein Stück reifer, als er das sowieso schon ist. Und er vergibt dann auch in der Nationalmannschaft nicht immer die hundertprozentigen Chancen und führt uns da auch mal zu entsprechenden Erfolgen.
Ein kleiner Seitenhieb da Richtung Uwe. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, der ist ja nicht auf dem Kopf gefallen. Ich glaube, der wird auch relativ schnell die neue Sprache lernen. Das sollte kein Thema sein. Wobei ich auch letztens gesehen habe, Nukas Sedarusic spricht teilweise in den Auszeiten Deutsch. Sehr, sehr interessant. Erik, zum Abschluss von dir noch eine kurze Einschätzung zu der Personalie Stefan Olsson, da jetzt Co-Trainer bei PSG. Das kam für mich relativ überraschend. Und welche möglichen Nachfolger siehst du für Uwe Gensheimer im Trikot der Rhein-Neckar-Löwen? Da wurden ja jetzt schon Raúl Santos und Matthias Musche genannt.
Ja, das ist natürlich mit Staffan finde ich nachvollziehbar, muss ich sagen. Das kann Nocker auch nicht alles alleine machen. Also dass jemand wie Nocker in so einem Club auch einen Co-Trainer braucht, darüber brauchen wir uns nicht zu unterhalten. Es gibt ja auch woanders Co-Trainer, die gute Arbeit machen, ja in Kiel zum Beispiel. Auch da ist es nötig. Man braucht auch jemand, der einfach auch einen Teil der Videoanalyse übernimmt. Das kann Nocker nicht alles alleine machen. Der hat auch so genug zu tun mit den Leuten. Und natürlich besteht ein großes Vertrauensverhältnis und dass Staffan auch ein guter Trainer ist, hat er ja in Schweden hinreichend bewiesen. Mit Mannschaften wie Hammarby, die ja eigentlich wirtschaftlich total unterlegen waren, ist er teilweise Meister geworden. Insofern ist das ein positiver Transfer für Paris, würde ich sagen, und auch das ist nachvollziehbar. Und was die Nachfolge angeht von Gensheimer in Mannheim, ist es natürlich so, dass Santos sicherlich ein geeigneter Nachfolger wäre. Der hat aber nach meiner Kenntnis bis 2017 in Gummersbach unterschrieben und ich weiß jetzt nicht, ob er irgendwelche Ausstiegsklauseln da hat. Und Matze Musche, ja, das ist natürlich, wäre natürlich auch ein interessanter Transfer, aber ich glaube, der ist so verhaftet in Magdeburg irgendwie, dass er eher nicht drüber nachdenken würde.
Schauen wir doch mal gerade, wie lange der Vertrag von Musche noch läuft, da auch bis 2017. Also wenn der keine Klauseln hat, wobei man spart natürlich jetzt beim Gehalt von Gensheimer ein bisschen was ein und könnte das gegebenenfalls in eine Ablösesumme investieren. Ich glaube, was die Persönlichkeit angeht, könnte Patrick Grötzky relativ gut in diese Rolle von Gensheimer reinwachsen.
Ja, ist er ja schon. Man darf ja aber auch nicht vergessen, jetzt den zweiten Mann hinter Gensheimer, der Sigurd Manson ist jetzt auch kein schlechter Linksaußen. Ja, der hat auch schon wirklich sehr, sehr gute Spiele gemacht. Das könnte sogar sein, dass er da die Nummer eins ist und dass sie jemand dahinter holen. Ja, das würde ich jetzt auch nachvollziehbar finden.
Und dann das Geld lieber in die Verbreiterung des Kaders investieren.
Ja, das haben sie ja in dieser Saison schon relativ gut gemacht nach dem Abgang von Landin. Du hast es eben erwähnt, Christian, haben sie gesagt, sie sind im Tor stärker geworden. Zunächst mal habe ich diesen Eindruck auch, aber wir haben ja erst in der Bundesliga gerade mal 7 Spiele absolviert, 2 in der Champions League. Also die Spielzeit ist noch sehr, sehr lang. Lang ist auch diese Sendung, deswegen verabschiede ich nun meine beiden Gäste, Christian und Erik. Vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid, und gleich nach einer kurzen Pause gibt es dann das Interview der Woche, und dieses Mal begrüße ich von der MT-Melsung Felix Danner. Zum Abschluss gibt es wie immer das Interview der Woche, und wie eben schon angekündigt, ist heute Felix Danner von der MT-Melsung bei mir. Felix, ich grüße dich.
Ja, hallo, grüß dich, Sascha.
Ja, was soll ich sagen? Ja? Wir hatten Kontakt, beziehungsweise ich habe Kontakt aufgenommen nach eurer Siegesserie. 10:0 Punkte hattet ihr da auf dem Konto, hattet gerade in Flensburg gewonnen. Jetzt sprechen wir uns nach einer Heimniederlage gegen Gummersbach und nach einem Unentschieden in Hannover. Ist die Stimmung bei dir da jetzt ein wenig getrübt?
Ja, getrübt kann man glaube ich nicht sagen. Ein bisschen enttäuscht oder ernüchternd war das Spiel gegen Hannover. Wir haben jetzt den Sieg quasi, den wir gegen Flensburg geschafft haben, das war nicht zunichte gemacht. Aber ja, die 2 Punkte, die uns keiner zugerechnet hat, die haben wir jetzt natürlich wieder abgegeben gegen Hannover. Ja. Gegen Gummersbach, Entschuldigung. Und jetzt gegen Hannover, das Unentschieden. Ja, so ein bisschen, zwar nicht verloren, aber nicht hopp oder top. Das ist so ein, man ist jetzt gerade so im luftleeren Raum.
Wenn du jetzt von Enttäuschung sprichst, interpretiere ich das mal so, dass du mit der Erwartungshaltung da reingegangen bist, dass ihr möglichst beide Spiele gewinnen werdet.
Ja, also ich bin nicht mit der Erwartungshaltung reingegangen, dass wir die auf jeden Fall gewinnen müssen. Natürlich willst du immer gewinnen. Ich habe mir aber das ein bisschen anders vorgestellt, was wir abliefern, gerade für die Fans und auch für uns selber. Also es war gegen Gummersbach, der Angriff war leider nicht so gut wie die letzten Wochen davor. Und es hat sich jetzt in Hannover weiter gezeigt. Und ja, das ärgert mich so ein bisschen.
Habt ihr da jetzt eine große Chance liegen lassen oder wie bewertest du diese beiden Ergebnisse jetzt zuletzt dann?
Ja, also ich muss jetzt sagen, ja, gegen Gummersbach, das war einfach ein gebrauchter Tag. Da haben ganz, ganz schlecht gespielt, waren zwar noch dran das ganze Spiel über, aber das war ein gebrauchter Tag. Und jetzt gegen Hannover hatten wir uns eigentlich sehr, sehr viel vorgenommen. Sind auch gut gestartet, die ersten 10 Minuten, sind auf 7-4 weg und haben dann wieder so leichte Fehler gemacht, die wir die Wochen davor eben nicht hatten, und dann wird es natürlich extrem schwer.
Trotzdem muss man festhalten, ihr seid im Moment Zweiter, 11:3 Punkte nach 7 Spielen. Bist du da insgesamt mit zufrieden? Ich glaube, das muss man ja schon sein.
Ja, absolut. Also das habe ich auch gleich in der Kabine gesagt oder auch andere gesagt. Wir sind Zweiter, wir haben einen guten Start hingelegt. Die 2 Spiele waren jetzt nicht optimal von uns, aber da dürfen wir jetzt nicht hart an und den Kopf hängen lassen. Also für uns muss es weitergehen. Ne?
Und ich glaube, die Saison kann relativ erfolgreich für euch werden. Ihr spielt jetzt das nächste Spiel am 10. Oktober, ist noch ein paar Tage hin, in Lübeck, dann zu Hause gegen Lemgo, dann kommt ein sehr, sehr schweres Auswärtsspiel beim SC Magdeburg. Aber in dieser Spielzeit kann man irgendwie in der Handball-Bundesliga kaum was vorhersagen. Ich glaube, die wenigsten hätten damit gerechnet, dass beispielsweise Kiel in Göppingen völlig untergeht oder Flensburg jetzt schon 5 Minuspunkte gesammelt hat. Ja, dann lass uns doch mal zu unseren Hörerfragen kommen. Da haben mich nämlich einige erreicht und ich zitiere einfach mal. Ich würde gerne mal wissen, wie sein Studium zum Sport Manager läuft und ob er dann einen Job im Management bei der MT anstrebt und in welchem Bereich. Das Studium ist ja ziemlich weit gefasst.
Ja, das muss ich leider gleich revidieren. Also ich hab das angefangen, das Studium, und habe dann gemerkt, dass es so nichts für mich ist. Habe das jetzt abgebrochen und somit spiele ich momentan nur Handball und versuche nebenher was zu machen, aber ich habe das Studium eben abgebrochen und muss mal schauen, was ich demnächst mal wieder anfange. Ja.
In welche Richtung soll es denn gehen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich sammle mich jetzt, ich gucke jetzt, lote jetzt aus, was ich mir so vorstellen könnte. Im Sportbereich wäre natürlich super, aber es muss jetzt nicht unbedingt ein Verein sein. Also ich bin eigentlich offen für alles, habe auch schon eine Ausbildung gemacht, also da könnte ich auch wieder zurückgehen, aber irgendwo möchte ich im Sport verbunden sein. Sportmanagement an für sich war jetzt nicht so mein Ding, sage ich mal. Und was die nächsten Jahre bringen, müssen wir mal schauen.
Was hat dir denn daran konkret nicht gefallen? Waren das zu viele theoretische Dinge oder die ganze Art, wie man in diesem Bereich arbeiten muss, war das nichts für dich?
Ja, es war halt, ich kann das ja nur per Fernstudium machen oder habe das per Fernstudium gemacht. Das ist natürlich dann immer eine große Aufgabe, die man bewältigen muss, gerade alleine. Man hat jetzt keinen Lehrer oder Leute vor Ort, die man fragen könnte. Man kann zwar immer anrufen und skypen, aber ich finde, das ist nicht das Gleiche. Und ja, ich bin da ein bisschen hinterhergehinkt und habe dann gemerkt, ich bin jetzt schon so weit weg, den ganzen Lernstoff kann ich wahrscheinlich gar nicht mehr aufholen.
Dann kommen wir mal zur nächsten Hörerfrage. Wie empfindet ein Spieler die Belastung bei einem Verein, der in Anführungsstrichen nur national spielt? Ist das ein Vorteil beim Kampf um die Punkte?
Ist eine gute Frage. Letztes Jahr haben wir auch international gespielt. Da war die Belastung natürlich höher. Das hat man dann auch gemerkt, gerade gegen Ende der Saison. Da war so ein bisschen die Luft raus. Ich denke auch, dass wir jetzt, da wir nur national spielen, ein bisschen mehr Energie haben sollten. Und wir können uns auch immer fast eine Woche lang auf den nächsten Gegner vorbereiten. Und von daher kann es für die Bundesliga-Saison für uns eigentlich nur besser laufen als letztes Jahr. Aber man sieht natürlich auch an den Ergebnissen, es kann momentan jeder jeden schlagen. Und die Liga ist ganz gut gemischt und es gibt keine klaren Favoriten. Aber wir sind guter Dinge, dass wir da vorne mit angreifen können. Ja.
Rechnet Felix noch einmal damit, in der Nationalmannschaft zu spielen?
Ja, rechnen tut man immer damit. Ich habe jetzt aus privaten Gründen eine Pause eingelegt. Ich bin auch in Kontakt mit ihm. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ob er jetzt nochmal anruft und sagt, Felix, komm mal her, wir brauchen dich. Ich bin jetzt auch schon bald, oder ich bin schon 30. Und ja, es kommen immer neue Spieler, junge Spieler hinterher. Und ich weiß nicht, wenn er anruft, wäre ich, denke ich, momentan gewillt, auf jeden Fall, wieder dabei zu sein. Aber ob er es macht, weiß ich nicht.
Es gibt natürlich auch ordentlich Konkurrenz auf deiner Position. Da muss man ehrlich sein mit so Akteuren wie einem Henrik Pekeler, einem Patrick Winzek und vielen anderen, einem jungen Spieler wie Erik Schmidt. Wie sieht er seinen Weg von der Jugend in die erste Bundesliga im Vergleich zur heutigen Situation bezüglich der Durchlässigkeit von Talenten in die erste Bundesliga? Und was könnte man aus seiner Sicht besser machen?
Ja. Also mein Werdegang von der Jugend in die Bundesliga war relativ hart. Und es war auch, hat auch viel mit Glück zu tun gehabt. Also ich habe in der dritten Liga, also in der Jugend bei der SG Köntringen gespielt. Die erste Mannschaft hat dritte Liga gespielt. Da habe ich dann mit reingeschnuppert und habe da auch mitgespielt. Bin dann nach dem ersten Jahr Senioren in die zweite Liga gewechselt, zum TV Willstedt. Dachte einfach, ich probiere das mal. Und das hat dann ganz gut funktioniert. Und ein Jahr später hat mir schon in Tennessee ein Angebot gemacht, ob ich nicht erste Bundesliga spielen möchte. Und ja, davon hatte ich natürlich geträumt, es war ein Traum, ja, war noch nicht so greifbar und dann ruft auf einmal eine Meldung an und fragt, ob ich nicht Lust hätte, da mitzuspielen. Und dann habe ich natürlich sofort Ja gesagt, aber alles in allem war es Glück, sehr viel Glück, harte Arbeit und auch eine zeitliche Belastung, weil ich noch nebenher noch die Ausbildung gemacht hatte und ich war dann quasi von morgens um 7 bis abends um 10 unterwegs. Und das war so mein Werdegang in die erste Bundesliga. Und was war die andere Frage noch?
Was man besser machen könnte, aus deiner Sicht.
Ja, da müssen halt Förderprogramme her. Da gibt es ja viele Vereine, die das machen und gemacht haben, dass sie die Jugend wirklich aufbauen für den Seniorenbereich, für den Spitzensport. Jetzt SC Magdeburg ist ein gutes Beispiel mit dem Handballinternat, das wir da haben. Die werden halt von Jugend auf, haben die quasi schon ein Profitraining. Immer jeden Tag 1 bis 2 Mal Training, also wie die Profis, und werden da herangeführt an die erste Mannschaft. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Natürlich ist das alles muss finanzkräftige Vereine dahinter sein. Das kann nicht jeder Verein das machen, aber ich denke, das ist der richtige Weg. Und man muss halt auch den Spaß mit dem Ernst verbinden können, ja.
Da ist vielleicht auch ein wenig der DHB gefordert, seine Gelder noch gezielter zu investieren. Eine Hörerfrage habe ich noch. Was sind seine Ziele mit der MT-Melsung?
Ja, also meine Ziele sind klar oben mitspielen. Ich möchte Erfolg haben mit der MT-Melsung. Und die MT-Melsung möchte das ja auch. Und wir haben jetzt einen guten Start hingelegt. Wir versuchen uns zwischen den Plätzen 1 bis 5 unterzuordnen, wobei natürlich 1 bis 3 wahrscheinlich unrealistisch ist, weil ich denke, die großen Vereine wie Flensburg und Kiel, die werden sie noch fangen. Aber alles, was dahinter ist, ist ein offenes Rennen. Also da, ich sag mal, vom Platz 4 bis 8 kann da jeder mitmischen, ja, und um den vierten Platz spielen. Und da sehe ich halt Mannschaften wie Magdeburg, Berlin und Göppingen. Die sehe ich halt alle da drin. Und das mittelfristige Ziel muss natürlich sein, sich da oben festzusetzen. Ja.
Wie schwer ist das denn aus deiner Sicht, in die Phalanx der Top 3 da einzubrechen? Ist das überhaupt möglich, weil die ja schon auch vom Etat her noch ein bisschen von den anderen Mannschaften entfernt sind?
Ja, die haben natürlich höheres Etat. Die sind natürlich auch traditionell schon immer da oben, fast immer da oben gewesen. Haben viele gute individuelle Spieler und es ist schwer, da da reinzukommen, also auf Dauer. Ja, es gibt immer wieder so Ausreißer, die dann oben mitspielen können. Aber ich denke mal, dauerhaft konkurrenzfähig zu sein gegen diese drei Mannschaften ist schwer. Wir versuchen es und der Verein gibt da dafür alles. Und ich denke, also mittelfristig gesehen, könnte das wirklich was werden mit der Intermeldung.
Der Weg, also der MT, ist ein bisschen vorgezeichnet. Wie sieht es bei deinem Persönlichen aus? Du kommst aus Freiburg. Würdest du nach der Karriere am liebsten wieder nach Hause zurückgehen? Weil Freiburg soll ja auch eine sehr, sehr schöne Stadt sein. Ich persönlich bin noch nicht da gewesen. Ist die Stadt mit den meisten Sonnenstunden in Deutschland. Da soll sich also ganz gut leben lassen.
Ja, also ich und meine Frau, wir kommen ja beide aus Freiburg. Wir sind jetzt eben wegen dem Handball hierher gezogen. Aber wir haben auch gesagt, nach der Handballkarriere möchten wir auf jeden Fall wieder zurück. Gerade weil unsere Familien da sind und meine Geschwister, Familien, Kinder, Oma, Opa, und wir sind alle vor Ort und wir möchten da auf jeden Fall wieder zurück. Und Freiburg ist eine wunderschöne Stadt. Man hat die Berge gleich da, man liegt am Fuß des Schwarzwaldes, man hat die Weinberge. Also ich denke gerade an einen Kaiserstuhl. Ein Kaiserstuhler Wein hat wahrscheinlich schon jeder getrunken. Und man ist eine halbe Stunde in Frankreich, wenn man nach Frankreich fahren möchte, oder in die Schweiz. Also man hat alles vor der Haustür. Und ich gebe dir recht, es ist die Stadt mit den meisten Stunden an Sonne. Und man genießt das Leben da. Das ist, sag mal, jetzt nicht mit Kleinitalien vergleichen, aber es ist doch eher südländisch.
Vielleicht Tourismusmanager bei der Stadt Freiburg, wenn ich das jetzt so höre. Vielleicht wäre das was für dich.
Ich glaube, da sind andere für zuständig. Also ich bin da nicht so der Typ dafür. Also ich kann zwar schöne Sachen erzählen über Freiburg, aber geschichtsträchtige Sachen oder so, da bin ich auch dann überfragt.
Aber ich glaube, wer noch nicht in Freiburg war, der wird auf jeden Fall jetzt mal Lust bekommen haben, da hinzukommen. Eine Frage habe ich dann noch. Du hast auf der Internetseite der MT als Vorbild Michael Jordan angegeben. Warum? Was inspiriert dich an so einer Persönlichkeit, der mit dem Handball ja so rein gar nichts zu tun hat?
Ja, es ist zwar eine andere Sportart, aber von den Bewegungen her doch relativ gleich. Es sind immer wieder kurze, schnelle Sprints mit Körpertäuschung. Und sie spielen auch mit der Hand. Das ist jetzt nicht so körperlich wie jetzt Handball, aber ich sehe da schon gewisse Parallelen. Und Michael Jordan, einfach aus dem Grund, ich habe als Kind die NBA oder als Jugendlicher die NBA halt öfters verfolgt mit meinem Bruder zusammen. Und das war dann auch dieses Jahrzehnt, wo Chicago Bulls natürlich extrem erfolgreich waren und er dann natürlich die Ringe geholt hat, die Meistertitel. Und ja, ich fand ihn einfach, für seine Größe fand ich ihn unglaublich schnell. Der ist also groß wie ich und der war so flink auf den Beinen und ja, war immer hungrig nach Erfolg und er hat sich Ziele gesteckt und die hat er dann auch verwirklicht. Ja. Und ich denke, das ist ein gutes Beispiel, wenn man sich Ziele setzt, dass man die auch erreichen kann. Hat er bewiesen mit seinen Meistertiteln und selbst mit 40, also wenn man mit 40 oder fast 40 zurückgekommen ist zur NBA, hat er auch eine gute Rolle gespielt. Ja. Also da waren andere Spieler dabei, die waren 20 und die hat es dann auch überstehen lassen. Ja.
Müssen wir das dann also bei dir auch erwarten, dass du mit 40 nochmal aufs Parkett zurückkehrst?
Ja, vielleicht irgendwo in der 6. Liga.
Gut, da gibt es bestimmt auch in Freiburg den einen oder anderen Verein, der dankbar wäre, so einen Akteur wie dich dann noch zu verpflichten. Felix, ich danke dir recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir natürlich noch viel Erfolg in dieser Saison und zum Ende der Sendung gibt es wie gehabt noch unser Quiz. In der Vorwoche habe ich danach gefragt, mit welchem Verein stieg Jens Fender verlustpunktfrei in die erste Liga auf? Hast du eine Ahnung, welcher Club das ist, Felix?
Wenn du es jetzt wahrscheinlich sagst, dann ärgere ich mich aber.
Ja, nee. Es war der TuS N. Lübecke, mit dem ihm das gelang. Ah. 68-0 Punkte hat er damals geholt. Und es gibt natürlich auch eine aktuelle Quizfrage für diese Woche. Ich würde gerne wissen, wie hieß der Vorgänger von Michael Roth bei der MT Melsung? Das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Wer die Antwort kennt, der kann sie uns gerne zukommen lassen. Ihr findet uns, wie gehabt, natürlich auf facebook.com/kreisab. Bei Twitter @kreisab.de oder alle Informationen auf unserer Internetseite kreisab.de. Das soll's für heute gewesen sein. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dann.